Liebe Geschwister, seid ganz herzlich willkommen zu dieser Bibelstunde. Nach einer längeren Unterbrechung von der Bibelstunde, wir haben ja Gebetsgemeinschaften gehabt, haben wir heute wieder eine Bibelstunde, und zwar eine aus meiner Sicht spannende, interessante, ein interessanter Text aus der Offenbarung, aus dem 12. Kapitel. Und ich freue mich auf diese geistliche Arbeit, die wir miteinander heute betrachten werden. Mir ist sehr bewusst, dass gerade bei der Auslegung der Offenbarung, aber auch grundsätzlich, wenn man über das Wort Gottes spricht, brauchen wir dringend den Beistand des Heiligen Geistes und die Weisheit, die von Gott kommt. Und die können wir uns nicht erarbeiten, dafür müssen wir beten. Und deshalb möchte ich auch diese Gemeinschaft mit einem Gebet beginnen. Ich bitte euch dazu aufzustehen. Herr Jesus Christus, wir danken dir, dass wir uns hier heute treffen dürfen. Wir danken dir, dass du uns dein teures, heiliges Wort gegeben hast. Wir freuen uns über dein Wort, dass wir darin lesen dürfen. Wir bekennen aber, dass wir unvermögend sind. Wir können dein Wort nicht verstehen, wenn dein Heiliger Geist es uns nicht richtig erklärt. Und so bitten wir dich heute gnädig, dass du zu uns sprichst, dass du uns die Herzen auftust, dass wir deine Worte verstehen können, dass dein Wort zu unseren Herzen spricht. Segne diese Gemeinschaft, auch wenn wir miteinander beten werden, für die Not der Welt und für die persönliche Not, aber auch für die Danksagungen, die du uns aufs Herz legst. Segne bitte diese Gemeinschaft dir zur Ehre. Amen. Ich lese einen Text aus der Offenbarung, aus dem 12. Kapitel, vom Vers 7 bis 17. Offenbarung 12, vom Vers 7 bis 17. Es ist noch unklar, ob wir diesen ganzen Text heute betrachten werden, aber zumindest lesen möchte ich den. Und es entstand im Himmel, und es entstand ein Kampf im Himmel. Michael und seine Engel kämpften mit dem Drachen. Und der Drache kämpfte und seine Engel. Und sie bekamen nicht die Übermacht, und ihre Stätte wurde nicht mehr im Himmel gefunden. Und es wurde geworfen, der große Drache, die alte Schlange, der Teufel und Satan genannt wird, der den ganzen Erdkreis verführt. Geworfen wurde er auf die Erde, und seine Engel wurden mit ihm geworfen. Und ich hörte eine laute Stimme im Himmel sagen: Nun ist das Heil und die Kraft und das Reich unseres Gottes und die Macht seines Christus gekommen. Denn hinabgeworfen ist der Verkläger unserer Brüder, der sie Tag und Nacht vor unserem Gott verklagte. Und sie haben ihn überwunden wegen des Blutes des Lammes und wegen des Wortes ihres Zeugnisses. Und sie haben ihr Leben nicht geliebt bis in den Tod. Darum seid fröhlich, ihr Himmel, und die ihr in ihnen wohnt. Weh der Erde und dem Meer. Denn der Teufel ist zu euch herabgekommen und hat große Wut, denn er weiß, dass er nur eine kurze Zeit hat. Und als der Drache sah, dass er auf die Erde geworfen war, verfolgte er die Frau, die den Knaben geboren hatte. Und es wurden der Frau gegeben zwei Flügel des großen Adlers, dass sie in die Wüste flöge, an ihren Ort, wo sie ernährt werden sollte, eine Zeit und zwei Zeiten und eine halbe Zeit, fern von dem Angesicht der Schlange. Und die Schlange stieß aus ihren Rachen Wasser aus wie einen Strom hinter der Frau her, um sie zu ersäufen. Aber die Erde half der Frau und tat ihren Mund auf und verschlang den Strom, den der Drache ausstieß aus seinem Rachen. Und der Drache wurde zornig über die Frau und ging hin zu kämpfen gegen die übrigen von ihrem Geschlecht, die Gottes Gebote halten und haben das Zeugnis Jesu. Damit wir diesen Text, den wir jetzt gelesen haben, gut und richtig verstehen können, müssen wir einen kurzen Rückblick machen. Wir müssen schauen, was wir im Text, die Verse 1 bis 6 aus dem 12. Kapitel gelesen haben, damit wir genau wieder die Position finden und den Zusammenhang, den Kontext von diesem Ereignis. In Versen 1 bis 6 sieht Johannes eine Frau mit Sonne bekleidet und mit einer Krone, und in dieser Krone sind 12 Sterne. Die Frau hat ein Kind geboren, den Messias, der alle Völker weiden wird. Diese Frau ist nicht Maria, denn Maria lebt nicht in der Drangsalszeit. Und sie wird auch nicht während der großen Trübsal in die Wüste fliehen. Es ist das Volk Gottes, Israel. Ich denke, in der Bibelstunde damals wurde es auch erklärt. Es ist das Volk Gottes, Israel, welches auf ihren Messias wartet. Und die 12 Sterne symbolisieren die 12 Stämme. Johannes sieht einen Drachen, der das Kind töten will. Aber es gelingt ihm nicht, das Kind zu töten, weil Gott seine schützende Hand über dem Kind hält. Und die Frau flieht in die Wüste für 1260 Tage, wo Gott ihr Schutz gewährt. Diese 1260 Tage sind 42 Monate oder 3,5 Jahre, die immer wieder hier in Erscheinung treten. Das ist die Hälfte der großen Trübsal, also die Hälfte der Zeit. Und nun kommen wir zum Text von heute. Die Verse 7 und 8 bieten uns die Erklärung, warum es in der Mitte der Jahrwoche zu solchen dramatischen Veränderungen auf der Erde kommt. Der Satan meint, er hatte Erfolg, als er die zwei Zeugen getötet hatte. Und diese zwei Zeugen sind auferstanden und gen Himmel gefahren oder wurden entrückt in den Himmel. Sie wurden aufgenommen und nun stören sie nicht mehr. Der Drache verfolgt nun mit allem Ernst und mit allem Hass die Frau und ihre Nachkommen. Das heißt, Israel befindet sich in einer besonderen Drangsal in dieser Zeit. Als Antwort auf das Flehen der Heiligen gibt Gott dem Engelfürst Michael den Befehl, den Satan aus den himmlischen Bereichen, aus den himmlischen Regionen zu entfernen. Wir lesen uns, und es entstand ein Kampf im Himmel. Michael und seine Engel kämpften mit dem Drachen, und der Drache kämpfte und seine Engel. Die Reihenfolge der Wörter legt uns nahe, dass Michael auf Gottes Befehl gehandelt hat. Und er hat die Initiative ergriffen. Er hat den Auftrag, das Universum, die Welt Gottes vom Bösen, vom Satan zu befreien, zu reinigen. Wer ist dieser Michael? Wenn wir in der Bibel sonst an anderen Bibelstellen suchen, werden wir feststellen, dass Michael einer von den ersten, von den führenden, von den wichtigsten Engeln in der Welt Gottes ist. Lasst uns aufschlagen, wenn es euch gerade zur Hand ist, Juda, Kapitel 1 natürlich und Vers 9. Juda 9. Michael aber, der Erzengel, wagte nicht, als er mit dem Teufel stritt und Wortwechsel um den Leib Mose hatte, ein lästerliches Urteil zu fällen, sondern er sprach, der Herr schelte dich. Hier wird Michael, der Engel Michael, der Erzengel genannt. Die Silbe Erz in der griechischen Sprache bedeutet Arch. Und es bedeutet der Ranghöchste oder der Erste. Er ist dann der Ranghöchste unter den Engeln oder er ist der Erste unter den Engeln. Wenn, ihr kennt das bestimmt aus anderen Zusammenhängen, wenn jemand von einem Erzbischof spricht, das bedeutet, dass der erste Bischof unter den Bischöfen ist. Und so ist der Engel Michael der Erzengel Gottes. Michael ist ein Engelfürst, der die Aufgabe hat, das Volk Israel zu beschützen. Das Auftreten von Michael ist in diesem Fall auch mit Israel verbunden, deshalb, weil es mit dem Volk Israel verbunden ist, kommt Michael in Erscheinung. Sein Name bedeutet, wer ist wie Gott? Und der Erzengel Michael wird in der Bibel 5-mal erwähnt. In Daniel 10, Vers 13 wird von ihm gesagt, dass er der Erste unter den Fürsten ist. Daniel 10, 13. In Daniel 10, Vers 12 wird dem Volk Israel gesagt, Michael ist euer Fürst. In Daniel 12, Vers 1 ist geschrieben, Michael ist der große Engelfürst. Und in Juda 1, 9 haben wir schon gelesen, Michael ist der Erzengel. Michael ist ein Anführer von einer großen Engelschar. Die Ereignisse in der Offenbarung haben eine starke Anlehnung. Sie sind verknüpft mit dem Buch Daniel. Und darum sollten wir diese Stelle auch im Buch Daniel genau betrachten, um diesen Zusammenhang zu verstehen, aber auch diese Parallelen immer wieder sehen. Wenn wir Daniel 12, Vers 1 aufschlagen, da ist die Rede von der großen Trübsal, wie auch in Offenbarung 12, Daniel 12, Daniel 12, Verse 1 bis 6. Zur selben Zeit wird der große Engelfürst Michael, und hier merken wir wieder, das ist der Titel oder die Bezeichnung von Michael, der große Engelfürst Michael, der für die Kinder deines Volkes steht, sich aufmachen. Hier merken wir im Buch Daniel, dass Michael für das Volk Israel zuständig ist. Ich lese noch einmal, der für die Kinder deines Volkes steht. Michael steht für das Volk Israel ein. Denn es wird eine so trübselige Zeit sein, wie sie nicht gewesen ist, seitdem es den Menschen gibt, bis zu dieser Zeit. Zu der Zeit wird dein Volk errettet werden, alle, die im Buch geschrieben stehen. Und hier merken wir wieder, dass es die Rede von der großen Trübsal ist. Und deshalb sehen wir auch genau diese Parallele in Offenbarung 12 und Daniel 12. Es geht um das gleiche Ereignis. Und viele, die unter der Erde schlafen liegen, werden aufwachen, einige zum ewigen Leben, einige zur ewigen Schmach und Schande. Die Lehrer aber werden leuchten wie der Glanz des Himmels und die, die viel zur Gerechtigkeit gewiesen haben, wie die Sterne, immer und ewiglich. Ja, soweit. Also wir merken diese Parallele zwischen dem Buch Daniel. In der Hälfte der Trübsal kommt der Engelfürst Michael und hilft dem Volk. Und in diesem Text noch einmal ist deutlich geschrieben, dass der Engelfürst für das Volk Israel zuständig ist. Es entsteht eine gigantische Schlacht zwischen den Engeln Michaels und den Engeln Satans im Himmel. Der Ort ist Himmel. Besser gesagt nicht der Himmel, sondern die Himmel. Die Bibel sagt nicht, wie viele Himmel es gibt, aber wenn die Bibel vom Himmel spricht, dann spricht die Bibel in der Regel im Plural von der Bibel, also in der Mehrzahl. Wenn wir 5. Mose 10, Vers 5, 14 lesen, da steht geschrieben, siehe, die Himmel und aller Himmel, Himmel und die Erde und alles, was darin ist, das ist des Herrn deines Gottes. Also wir lesen hier noch einmal Himmel und aller Himmel, Himmel. Also wir merken hier an dieser Stelle, dass es viele Himmel gibt, nicht nur einen, sondern mehrere. Die Bibel spricht zu einem von der Atmosphäre als einen Himmel. Wenn wir 1. Mose 1, Vers 7 aufschlagen, 1. Mose 1, Vers 7, das ist der Bericht über die Schöpfung der Erde. Und da steht geschrieben, und Gott machte die Wölbung, andere Übersetzungen, die Feste oder auch die Ausdehnung. Alles ist richtig und alle drei Wortmöglichkeiten werdet ihr in verschiedenen Übersetzungen auch finden. Und Gott machte die Wölbung und schied das Wasser, die unterhalb der Wölbung, von dem Wasser, das oberhalb der Wölbung liegt, und es geschah so. Und Gott nannte die Wölbung Himmel. Und es wurde Abend und es wurde Morgen, ein zweiter Tag. Wir merken, die Bibel spricht hier, das hebräische Wort, welches hier gebraucht wird für Wölbung, bedeutet festhammern oder breithämmern. Abgeleitet und an dieser Stelle ist meint dieser Begriff etwas, was platt geklopft wurde und wie eine Wölbung, wie ein Gefäß oder wie eine Platte über etwas gelegt wird. Und diese Wölbung, also diese Platte, die um die Erde herum gelegt wurde, die Erde schützt vor Strahlungen, die der Erde Leben ermöglicht, das ist die Luft. Und dieser Himmel über der Erde, diese Luftschicht, wird als Himmel genannt. Das ist die erste Möglichkeit oder der erste Begriff für Himmel in der Bibel. Als weiteres nennt die Bibel das Universum. Sonne, Mond und alle Sterne und Galaxien dieser sichtbaren physikalischen Welt. Die nennt die Bibel auch Himmel. Es ist dann nicht mehr die Atmosphäre, nicht mehr die Luft, sondern Sonne, Mond, Sterne und die ganzen Galaxien, die es sonst noch gibt, die die Wissenschaft immer noch sucht und findet. Wir können einen Text lesen aus 5. Mose 4, Vers 19. 1. Mose 4, Vers 19. Da steht geschrieben, hebe auch nicht deine Augen auf den Himmel, dass du die Sterne sehest und den Mond und die Sterne und das ganze Heer des Himmels und fallest ab und betest sie an und dienest ihnen. Denn der Herr, dein Gott, hat sie zugewiesen allen anderen Völkern unter dem ganzen Himmel. Hier steht ein Wort an Israel. Und Israel wird gewarnt, dass Israel nicht gen Himmel schauen sollte und sie sollten sich das Meer, das Heer des Himmels nicht zu einem Götzen machen. Und das Heer des Himmels sind Sonne, Mond, Sterne und die ganzen Galaxien und alles andere, was der Mensch sieht und nicht sieht, weil es zu weit ist. Das alles gehört zu diesem physikalischen Himmel. Und das ist der zweite Himmel oder die zweite Möglichkeit, wenn die Bibel vom Himmel spricht. Als weiteres spricht die Bibel noch von der Welt Gottes. Und diese Welt Gottes, wo Gott wohnt, die wird auch als Himmel genannt. Und zwar im 2. Korintherbrief, im 12. Kapitel, Vers 2, erzählt Paulus von einer Vision, die er bekommen hat. Und er schreibt Folgendes. Ich weiß von einem Menschen in Christus, dass er vor 14 Jahren, ob im Leib, weiß ich nicht, oder außer dem Leib, weiß ich nicht, Gott weiß es, dass dieser bis in den dritten Himmel entrückt wurde. Und hier spricht Paulus von sich selbst. Er ist im Angesicht Gottes gewesen, und wurde entrückt und hat unaussprechliche Worte gehört. Und hier wird die Welt Gottes als Himmel genannt. Diese Welt Gottes ist nicht mehr eine physikalische Welt. Es ist nicht, nicht die Atmosphäre, es sind auch nicht die Sterne, sondern es ist eine andere, eine Welt Gottes, die wir nicht verstehen können. Und das erklärt Paulus auch im 2. Korintherbrief im 5. Kapitel, Vers 1. Da sagt Paulus, denn wir wissen, dass wenn unser irdisches Zelthaus zerstört wird, das heißt, wenn wir gestorben sind, wir einen Bau von Gott haben, ein nicht mit Händen gemachtes, ewiges Haus in dem Himmel. Also es ist nicht mehr eine materielle Welt, nicht mit Händen, was man mit Händen machen kann oder anfassen oder was materiell ist. An einer anderen Stelle, auch im Korintherbrief, sagt der Apostel Paulus, dass alles, was sichtbar ist, ist vergänglich, ist zeitlich. Und die Welt Gottes, der Himmel, also dieser dritte Himmel, der ist die Welt Gottes, wo Gott und die Seinen sind. Und diese Welt Gottes ist nicht mehr materiell oder physikalisch, sondern sie ist geistlich. Und deshalb ist es auch unklug, wenn Menschen meinen, dass Gott irgendwo zwischen den Sternen ist oder dass Jesus Christus irgendwo in die andere Welt zu den Sternen an irgendeinem weiteren Ort, dort bei den Aliens oder sonst irgendwo, seinen Platz gefunden hat. Jesus Christus ist aus einer Welt in die andere gegangen. Eine Wolke hat ihn aufgenommen und er war nicht mehr da. Und diese Welt Gottes, die ist ewig, die ist nicht mehr vergänglich und die ist nicht physikalisch. Und darum kann Gott auch mit Zuversicht sagen, ich bin nicht weit von einem jeden von euch. Aber man kann ihn nicht anfassen. Ja? Michael und seine, ja, und ob es noch weitere Himmel gibt, das wissen wir nicht. Wie viele Himmel es gibt, das wissen wir auch nicht. Die Bibel schweigt darüber, aber die Bibel spricht mindestens von drei Himmeln und das habe ich jetzt erklärt. Michael und seine Engel kämpften im Himmel gegen den Drachen und gegen seine Engel. Damit es klar wird, mit wem der Erzengel kämpft, wird erklärt Johannes mit deutlichen Worten und nennt dreimal diese Person, mit der Michael kämpft. Einmal sagt er, der große Drache ist die gleiche Person wie die Schlange, die den Menschen im Paradies verführt hat. 1. Mose 1, Vers 3. Die Schlange sprach zu Adam und Eva, aber eigentlich war es nicht diese Schlange, also das Tier, das Reptil, sondern es war der Satan, welcher dahinter stand. Der hat die Schlange nur gebraucht, um sein Ziel zu erreichen. Als weiteres, der große Drache ist Satan. Das Wort Satan bedeutet so viel wie Widersacher. Einer, der dagegen ist, einer, der Streit anfängt, einer, der ins Gericht geht, der Widersacher. Der große Drache ist der Teufel. Das Wort Teufel bedeutet Diabolos. So viel vom Verb Diaballo, wie verleumden, Zerwürfnis stiften oder Ankläger der Brüder. Einer, der Zerwürfnis stiftet, ein Durcheinanderbringer, das ist der Diabolos. Er verklagt die Menschen vor Gott. Das hat er immer getan. Das hat er getan schon zu uralten Zeiten. Erst verführt er den Menschen und dann spricht er Gott an und sagt, schau mal, was deine Untertanen machen. Wir lesen das im Alten Testament, wie der Satan den Hiob vor Gott verklagte. Wir lesen im Neuen Testament, im Hebräerbrief, dass der Satan jetzt Menschen verklagt vor dem Thron Gottes und der Heilige Geist und Jesus Christus vertreten uns. Und speziell in dieser Stelle, die wir jetzt gelesen haben, verklagt der Satan die Kinder Gottes, das Volk Israel. Die Treuen aus dem Volk Israel. Wir werden noch genauer später betrachten, wer diese Menschen sind. Aber wir merken, über alle Zeiten der Menschengeschichte tritt der Satan als ein Ankläger, als ein Durcheinanderbringer, als ein Diabolus auf. Der Erzengel Michael gewinnt diesen Krieg, er und seine Engel, und er vertreibt den Satan und seine Engel aus den himmlischen Regionen. Wenn wir Offenbarung 12, Vers 8 lesen, da steht geschrieben: Und sie siegten nicht, und ihre Städte wurden nicht mehr gefunden im Himmel. Das heißt, sie haben bis dieser Zeit noch irgendwie eine Stätte gehabt, wo sie Zutritt hatten, der Satan und seine Engel. Und es scheint so, dass ab dieser Zeit ihre Städte, das heißt im Himmel, haben sie jetzt gar keinen Platz. Sie wurden aus dem Himmel gestürzt. Bis dahin konnte der Satan immer noch als Ankläger zu Gott kommen, aber jetzt geschieht eine sehr große Wende. Noch eine kurze Zeit und er wird in Ketten gelegt und er wird in ein Gefängnis von Gott gelegt. Noch eine ganz kurze Zeit, aber aus dem Himmel ist er gestürzt. Mehrfach spricht die Bibel vom Sturz des Satans. Und jedes Mal, wenn die Bibel vom Sturz des Satans spricht, dann fällt er immer weiter von Gott ab. Die Bibel spricht, dass der Satan am Anfang eine hohe Position bei Gott hatte. Er war ein sehr anerkannter, ein sehr großer Engelfürst gewesen. Im Buch Hesekiel, im prophetischen Buch Hesekiel, Vers 28, da ist ein längerer Text über den Satan. Und ich denke, es ist gut, wenn wir diesen Text uns lesen, um einfach den Zusammenhang zu verstehen. Hesekiel 28, vom Vers 12. Du Menschensohn, stimme ein Klagelied an über den König zu Tyrus und sprich zu ihm. So spricht Gott der Herr. O du Siegel der Vollendung, voller Weisheit und vollkommener Schönheit. So wird der Satan beschrieben. In Eden, im Garten Gottes, warst du mit allerlei Edelsteinen wie Saphir, Topas, Diamant, Chrysolit, Onyx, Jaspir, Saphir, Rubin, Smaragd warst du bekleidet und mit Gold waren deine Einfassungen und Verzierungen an dir gearbeitet. Am Tag deiner Erschaffung wurdest du bereitet. Du warst ein Gesalbter, ein schützender Cherub. Ich habe dich gesetzt auf dem heiligen Berg Gottes und du wandeltest mitten unter den feurigen Steinen. Schaut mal, Hesekiel spricht hier vom König Tyrus, aber dieser König Tyrus ist nur vorrangig der König, den er anspricht. Hinter diesem König Tyrus steht ein anderer und Hesekiel schaltet sehr schnell vom König Tyrus auf den, welcher dahinter steht. Und er spricht von diesem, der eine herrliche Position hatte, der im Garten Eden war, der voller Schönheit war. Und dann im Vers 14 sagt er, dass diese Person, und der König Tyrus ist nie im Garten Eden gewesen, der König Tyrus hat nie diese Position gehabt. Und diese Person, von der Hesekiel spricht, von dem sagt er jetzt, du warst ein gesalbter und schützender Cherub. Cherub ist ein Engel, welcher in der Gegenwart Gottes sich befindet. Es ist ein ranghoher Engel. Ich lese weiter diesen Text. Ich habe dich gesetzt auf dem heiligen Berg Gottes und du wandeltest mitten unter den feurigen Steinen. Du warst vollkommen und deiner Wege von dem Tage deiner Erschaffung bis Missetat in dir gefunden wurde. Durch deine viele Handelsgeschäfte und dein Inneres voll Frevel geworden und du hast gesündigt. Darum habe ich dich vom Berge Gottes verstoßen und dich, du schützender Cherub, aus der Mitte der feurigen Steine vertilgt. Dein Herz hast du erhoben, ob deiner Schönheit, du hast deine Weisheit um deines Glanzes willen verderbt. So habe ich dich auf die Erde geworfen und dich vor den Königen zum Schauspiel gemacht. Mit deinen vielen Missetaten durch die Ungerechtigkeit deines Handels hast du Heiligtümer entweiht. Da ließ ich Feuer vor dir ausgehen, welches dich verzehrte, und ich habe dich auf Erden zu Asche gemacht vor den Augen aller, die dich sahen. Alle, die dich kannten unter den Völkern, entsetzen sich über dich, du bist zum Schrecken geworden und bist dahin für immer. Hier ist geschrieben, dass der Herr diese Person, also diesen König Tyrus, der im Garten Eden gewesen ist, der dieser Cherub, dieser schöne Engel gewesen ist, den hat er vom Himmel gestürzt. Er hat ihn auf die Erde geworfen, so sagt dieser Text. Und hier lesen wir das erste Mal, dass der Satan seine, in diesem Text spricht die Bibel darüber, dass er seine Stellung als Cherub, als ein dienender Engel, der in der Gegenwart Gottes sein darf, diese Stellung hat er hier verloren. Die Worte Christi in Lukas 10, Vers 18, wo er sagt, ich sah den Satan wie ein Blitz vom Himmel fallen, bezieht sich höchstwahrscheinlich auf diese Bibelstelle aus Hesekiel 28, vom Vers 12. Dennoch hat der Satan in dieser ganzen Zeit Zutritt zu Gott gehabt und auch, wie wir vorher schon gelesen haben, der Text deutet darauf hin, dass er in den himmlischen Regionen dennoch, er und seine Engel, irgendwo einen Platz hatten, wo sie, also wir können nicht mehr darüber sagen, nur spekulieren, Zugang zu Gott hatten oder eine Wohnstätte hatten. Und jetzt spricht die Bibel das zweite Mal vom Sturz des Satans. Er wurde aus dem Himmel auf die Erde gestürzt, in der großen Trübsal, in der Mitte der großen Trübsal. In der Offenbarung 20,3 lesen wir, dass er in den Abgrund gestürzt wurde. Wir werden diese Bibelstelle nicht lesen, weil es noch zukünftig in den Bibelstunden sein wird. Und in der Offenbarung 20,10 wird uns noch einmal gesagt, dass er in den Feuersee gestürzt wurde. Und so merken wir, dass der Satan immer wieder weiter von Gott gestürzt wird und immer weiter nach unten fällt, bis er irgendwann einmal im Feuersee landet. Mir fehlt eine Seite, ich muss mich kurz orientieren, die Bibel aufschlagen. Habt ein bisschen Geduld mit mir. Und ich hörte eine laute Stimme, das ist der Vers 10, und ich hörte eine laute Stimme, die sagte im Himmel, nun sind das Heil und die Kraft und das Reich unseres Gottes gekommen und die Macht seines Christus, weil der Verkläger unserer Brüder hinabgeworfen ist, der sie Tag und Nacht vor unserem Gott verklagte. Und sie haben ihn überwunden durch das Blut des Lammes und durch das Wort ihres Zeugnisses und haben ihr Leben nicht geliebt bis zum Tod. Johannes spricht hier vom Heil Gottes oder vom Reich Gottes, welches jetzt beginnt zu werden oder ja geschieht. Es geschieht etwas. Das Reich Gottes beginnt sich zu formen. Dieses Reich Gottes ist nicht die Gemeinde aus dem Neuen Testament. Soweit meine Erkenntnis ist, ist die Gemeinde zu dieser Zeit schon entrückt. Und auch in diesem Text, wir werden das gleich anschließend sehen, spricht Johannes immer wieder ausschließlich über das Volk Israel. Das Reich Gottes ist auch nicht das ewige Reich im Himmel. Von diesem Reich wird Johannes noch sprechen im 20. Kapitel, wo er über das ewige Reich spricht. Dies Reich, von dem Johannes hier spricht, er sagt, es beginnt ein Reich Gottes, das ist das tausendjährige Reich, von dem vielfach im Alten Testament gesprochen wurde. Und auf dieses tausendjährige Reich wartete das Volk Israel. Sie haben sich danach ausgestreckt. Und jetzt ist die Zeit gekommen, dass das Reich, das tausendjährige Reich vorbereitet wird. Es beginnt. Bis zu diesem Beginn sind noch 3,5 Jahre, aber es ist etwas Gewaltiges im Entstehen. Darum freut euch, ihr Himmel und die ihr darin wohnt. Meine Lieben, da bricht eine sehr, sehr große Freude aus. Es ist ein Grund zur Freude. Weh aber denen, die auf der Erde wohnen und auf dem Meer. Denn der Teufel ist zu euch herabgekommen und er hat einen großen Zorn und weiß, dass er wenig Zeit hat. Der Satan weiß, dass er wenig Zeit hat. Meine Lieben, das ist wahrscheinlich eine von den größten und besten Erkenntnissen in der Bibel. Der Satan weiß, dass er wenig Zeit hat. Diese ganze Trübsal, diese ganze Not, die auf der Erde herrscht, die werden den Menschen oft suggerieren oder das Gefühl geben, dass Gott seine Allmacht verloren hat. Aber die Bibel weiß schon von Anfang an, wann das Ende kommen wird. Die Bibel sagt ganz genau, was mit dem Satan am Ende passieren wird. Die Bibel sagt ganz genau, für wen die Hölle vorbereitet ist. Jesus Christus in seiner Abschiedsrede auf dem Tempelgelände sagt, er spricht von diesem großen Gericht Gottes im Matthäusevangelium Kapitel 25 und dann sagt er, oder 26 ist es, und dann spricht er von diesem großen Gericht und dann spricht er über die Menschen und sagt, geht hin in die ewige Verdammnis, welche Gott vorbereitet hat dem Satan und seinen Engeln. Die Hölle ist nicht für den Menschen vorbereitet. Die Hölle ist für den Satan und für seine Engel vorbereitet. Und Gott kennt diesen Plan. Gott hat diesen Plan vorbereitet. Ihm ist gar nichts aus der Hand gelaufen. Und der Satan weiß, dass für ihn eine kurze Zeit geblieben ist. Und deshalb wütet er auf Erden und zerstört alles, was er zerstören kann. Und als der Drache sah, dass er auf die Erde geworfen war, verfolgte er die Frau und die den Jungen geboren hatte. Und es wurde der Frau 2 Flügel des großen Adlers gegeben, damit sie in die Wüste flöge an ihren Ort, wo sie eine Zeit und 2 Zeiten und eine halbe Zeit ernährt würde, abseits vom Blickfeld der Schlange. Die Verfolgung der Treuen auf Erden. Meine Lieben, der Satan ist auf der Erde und wir finden hier zwei große Gruppen. Die eine Gruppe ist im Himmel. Und sie loben Gott und beten an und freuen sich darüber. Im Vers 11 lesen wir, Und sie haben ihn überwunden durch das Blut des Lammes und durch das Wort ihres Zeugnisses und haben ihr Leben nicht geliebt bis zum Tod. Diese Menschen sind im Himmel, sie sind bei Gott, sie freuen sich, sie haben überwunden. Aber sie haben dafür einen sehr hohen Preis gezahlt. Sie haben überwunden durch das Blut des Lammes und durch das Wort ihres Zeugnisses und haben ihr Leben nicht geliebt bis zum Tod. Im Kapitel 15 in der Offenbarung lesen wir das Lied der Überwinder. Und diese Überwinder singen das Lied des Mose und das Lied Christi. Auch hier sehen wir diese enge Verknüpfung zwischen Israel, zwischen den Verheißungen des Alten Testaments und ins Neue Testament zu Jesus Christus. Wie im 15. Kapitel, so auch im Vers 11, merken wir, das sind Menschen, welche im Himmel Gott loben und preisen und anbeten, weil sie überwunden haben. Und auf der Erde geschieht Folgendes. Auf der Erde ist die Frau und ihre Nachkommen. Und das ist das Volk Israel und die Getreuen aus dem Volk Israel. Und die werden verfolgt mit aller Härte. Der Satan versucht alles, um das Volk Israel möglichst auszulöschen. Der Satan hat das Volk Israel, hasst das Volk Israel besonders, weil aus diesem Volk der Messias gekommen ist. Das ist ein Grund. Zweitens, weil dies das auserwählte Volk Gottes ist, mit dem Gott einen Bund geschlossen hat. Und er hat ihnen verheißen, dass er ihnen einst ein Reich des Friedens geben wird. Und darum zieht der Drache aus, um gegen die Frau und ihre Nachkommen zu kämpfen. Die Frau aber flieht in die Wüste und wird durch den Beistand Gottes erhalten. Wer sind diese Treuen aus Israel? Es ist nicht die Gemeinde. Die Gemeinde ist zu dieser Zeit schon entrückt. Gott schreibt jetzt seine Geschichte mit dem Volk Israel. Die große Erneuerung des Volkes Israel hat auch noch nicht stattgefunden. Wir werden später noch lesen über das tausendjährige Reich, wie im Volk Israel eine riesig große geistliche Erneuerung stattfinden wird. Aber Gott hat zu allen Zeiten, meine Lieben, auch wenn es uns wunderlich erscheint, Gott hat zu allen Zeiten in seinem Volk einen treuen Überrest erhalten. Und das ist ein Prinzip Gottes. Und auch zu dieser Zeit, in der großen Trübsal, wo man könnte sagen, die Gemeinde ist weg und alles spricht dagegen, das Volk Israel wird verfolgt. Wie kann Gott sie ernähren? Wo kann Gott sie ernähren oder woher nehmen sie diese Kraft? Und die Bibel sagt uns sehr deutlich, Gott vermag etwas zu tun, was für uns Menschen unverständlich ist. Gott hat zu allen Zeiten in der Geschichte Israels immer einen treuen Überrest erhalten. So schreibt Paulus an die Römer, Römer 11, Verse 2 und 3. Gott hat sein Volk nicht verstoßen, das er zuvor erwählt hat. Und das schreibt Paulus in der Zeit der Gemeinde, in der Zeit, wo Christus und die Errettung, das Heil durch Christus in der Gemeinde sichtbar wurde. Und Paulus spricht von der Gemeinde und von Israel. Wenn wir im 9. Kapitel anfangen, wir merken im 9. Kapitel bis beinahe 2/3 des 9. Kapitels geht alles um das Volk Israel. Und Paulus diskutiert sehr groß die eine große Frage, nicht die Erwählung der Gemeinde, sondern darf Gott Israel verwerfen? Das ist die Frage, die er diskutiert. Hat Gott sein Volk verworfen? Sie haben doch die Schrift und aus ihnen kommen die Väter und Christus kommt aus ihnen und vieles andere. Dann sagt er im 11. Kapitel, nein, Gott hat sein Volk nicht verworfen. Und dann sagt er, Gott hat sein Volk nicht verstoßen, das er zuvor erwählt hat. Oder wisst ihr nicht, wie die Schrift sagt von Elia, wie er vor Gott tritt gegen Israel und spricht, 1. Könige 19, Vers 10, Herr, sie haben deine Propheten getötet und haben deine Altäre zerbrochen und ich bin allein geblieben und sie trachten mir nach dem Leben. Aber was sagt ihm die göttliche Antwort? Ich habe mir übrig gelassen 7000 Mann, die ihre Knie nicht gebeugt haben vor dem Baal. Paulus nimmt diese Geschichte aus dem Alten Testament als ein Beispiel fürs Neue Testament. Und dann schreibt er im 5. Vers, so geht es auch jetzt in dieser Zeit, dass einige übrig geblieben sind nach der Wahl der Gnade. Auch im Neuen Testament schaut Gott, dass aus seinem Volk diese Linie der Verheißung nicht abbricht. Es werden immer treu sein in der Zeit der Gemeinde. Gott ernährt die Frau in der Wüste. Hier denken wir sehr stark an die Ernährung, die Gott dem Volk Israel in der Wüste geschenkt hatte. Schaut einmal, das Volk Israel ist aus Ägypten ausgezogen, eine ganz große Schar an Menschen, schätzungsweise war es 1 Million. Und die sind in der Wüste, wo es gar nichts zu essen gibt. Und was macht Gott? Er schickt Manna vom Himmel. Und sie dürfen jeden Tag Manna essen und sind 40 Jahre in der Wüste. Und ihre Kleider blieben erhalten und ihre Schuhe waren nicht zerrissen. Gott hat sie in der Wüste ernährt. Und die Bibel spricht hier von der Frau, vom Volk Israel, die mit dieser Krone gekrönt ist, die flieht in der Wüste, wird von Gott geschützt, bekommt Flügel des Adlers und wird in die Wüste getragen. Und dort ernährt sie Gott diese restliche Zeit, die restlichen 2-3,5 Jahren, bis das Reich Gottes offenbar geworden ist. Ein weiteres Beispiel, das sehr beeindruckend für uns ist, wie Obadja, ein tiefgläubiger Minister am Hof des gottlosen Königs Ahab, Propheten versorgt, höchstwahrscheinlich in einer Hungersnot, und er versorgt 100 Propheten Gottes mit Nahrung vor der Nase des Königs. Ich lese 1. Könige 18, Verse 3 und 4. Da steht geschrieben, und Ahab rief Obadja, der über das Haus gesetzt war. Obadja aber fürchtete den Herrn sehr. Schaut einmal, am Hof des gottlosen Königs, der so viel Gottlosigkeit in das Volk Israel gebracht hat, an diesem Hof gibt es einen Hofminister, den Obadja. Und dieser Obadja, der ist sehr gottesfürchtig. Und es geschah nämlich, als Isabel die Propheten des Herrn ausrottete, da nahm Obadja 100 Propheten und versteckte sie je 50 Mann in einer Höhle und versorgte sie mit Brot und Wasser. Ich frage mich, wie soll das zugehen? Vom Hof des Königs Essen nehmen und für 50 Leute in eine Stätte transportieren? Und für 50 andere Leute auf eine andere Stätte transportieren und das vor der Nase des Königs, des gottlosen Königs. Und er merkt nichts davon. Und so finden wir viele andere Beispiele, wo Gott Unmögliches tut. Und auf diese Weise wird Gott sein Volk in der Wüste ernähren und durchtragen und schützen, dass der Satan das Volk Israel, diese wenigen, also es ist nicht die Gesamtheit des Volkes, sondern die wenigen, schützt er in den Bergen, in den Höhlen und versorgt sie und hilft, dass sie diese Zeit überstehen können. Es sind rechtgläubige Juden, die auf den Messias warten und sich nicht vom Satan verführen lassen. Wir lesen von den Getöteten, dass sie durch das Blut Jesu Christi den Sieg gehabt haben und durch ihr Zeugnis. Sie haben dafür mit ihrem Leben bezahlt. Das heißt, es waren gläubige Menschen, aber aus dem Volk Israel. Sehr viele von ihnen werden getötet. Offenbarung 12, 11 und auch Offenbarung 15, das Lied der Überwinder. Aber etliche finden Zuflucht in den Bergen und werden erhalten. Jetzt aber ist der Ankläger vertrieben und das löst unter den Märtyrern im Himmel einen sehr großen Jubel. Der Himmel jubelt über den Sieg des Herrn und die Erde sollte sich fürchten. Zusammenfassend von dieser Bibelstunde können wir etliche Dinge als Lektion, als Lehre für uns persönlich mit nach Hause nehmen. Zu einem, es sollte für uns immer eine so sehr große Freude und ein Trost sein, Gott setzt dem Bösen ein Ende. Noch herrscht Krieg, noch ist das Böse in dieser Welt. Noch sehen wir immer noch Lug und Betrug, Sünde und Zerstörung. Es ist unendlich viel Leid auf dieser Erde. Aber wenn wir diesen Text gelesen haben, dann haben wir Mut. Es wird eine Zeit kommen, wo Gott dem Bösen ein Ende setzen wird. Wir lesen hier von einem Sturz des Satans aus dem Himmel auf die Erde. Er ist noch nicht endgültig besiegt, aber wenn wir die Offenbarung weiterlesen, werden wir merken, es kommt ein endgültiger Sieg über den Satan. Und das sollte uns Mut machen, das sollte uns Freude machen. Gerade da, wo wir merken, es gibt keinen Ausweg. Gerade da, wo wir denken, das Böse ist stärker und nimmt Überhand. Als zweites, die Sieger werden am Ende Freude haben. Der Herr belohnt die Treuen. Obwohl in diesem Text, so meine Erkenntnis, die Rede vom Volk Israel ist und von den Märtyrern, die aus dem Volk Israel kommen. Dennoch bleibt dieses Prinzip. Der Herr hat den Treuen eine Belohnung versprochen, einen Lohn. Auf uns warten Siegeskronen. Auf uns wartet eine Freude beim Herrn. Auf uns warten ewige Wohnungen. Auf uns wartet eine Zeit, wo Gott uns an den Arm nehmen wird, wo er jede Träne abwischen wird, wo es keinen Tod mehr geben wird, kein Leid noch Geschrei. Und wir werden bei dem Herrn sein, ewig. Und wir werden ihn sehen. Und diese Überwinder, welche vor dem Thron Gottes stehen und ihn anbeten, welche überwunden haben durch das Blut des Lammes und durch ihr Zeugnis, die klagen Gott nicht an, sondern sie loben Gott und sagen, du bist würdig zu nehmen Lob und Preis und Ehre und Anbetung von nun an bis in die Ewigkeit. Kein Wort der Anklage, Dankbarkeit und Freude. Mein Lieben, wenn wir mal vor Gott sein werden und wenn wir die Belohnung von Gott bekommen werden. Eigentlich für was sollte er uns belohnen? Wir sind begnadete und gerettete Sünder. Und dennoch gibt er uns Kronen und verspricht uns eine herrliche Zukunft, weil er uns geliebt hat. Und dann wird es keine Anklage mehr geben. Wir werden zurückschauen und wir werden sagen, Gott ist in allem treu gewesen. Gott ist in allem gerecht gewesen. Es hat sich alles gelohnt und ich bin nie benachteiligt gewesen. Mein Leben mit Gott war das Beste, was mir passieren konnte.